Herzlich willkommen beim Podcast von Immanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Ja, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Unser Bibeltext, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ja eine Fortführung dessen, was wir jetzt in den letzten Wochen gehört haben. Wir sind dabei, den Epheserbrief näher kennenzulernen. Und da sind wir jetzt beim Kapitel 2, ab Vers 11. Als meine Frau Rebecca und ich in der Verlobungszeit waren, da haben wir ein Jahr lang zusammen gejobbt, um Geld zu verdienen. Und zwar haben wir immer samstags immer mit geistig behinderten Menschen zum Schwimmen gegangen. Das war urig. Wenn erwachsene Männer nackig aus der Kabine kommen und rumrennen. Oder wenn sie ganz komische Geräusche und Bewegungen machen im Wasser und alle anderen das Becken verlassen und du nur noch allein drin bist. Wir waren, recht jung. Rebecca war 17, ich war 20 und die haben uns trotzdem 2, 3 von diesen, recht herausfordernden Jungs mitgegeben zum Schwimmen. Es war sehr spannend. Da gab es einen, der in diesem Wohnheim für Behinderte gearbeitet hat. Der war ein gläubiger Mann, ein ganz netter Familienvater aus dem CVRDM. Der hat es als einziger gewagt, auch mal mit 12 auf einmal ganz allein rumzurennen. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat, ohne dass da irgendwas passiert ist. Der ist gern mit denen mal in die Disco gegangen oder so. Da hat man dann auch schnell Platz gekriegt. Dieser Mann und seine Frau, die haben einen kleinen Jungen adoptiert, mit 8 Monaten, dem beide Arme und beide Beine gebrochen waren, weil seine Eltern ihn misshandelt haben. Und als ich ihn kennengelernt habe, war er ungefähr so 10, Kai, und hat schon seine ersten 2 Brandstiftungen hinter sich gehabt. Obwohl er mit 8 Monaten adoptiert war und sich quasi nicht mehr bewusst erinnern konnte an seine früheren Eltern, hat er sich, so hat es geschehen zumindest, in der neuen Familie nie wirklich dazugehörig gefühlt. Immer irgendwie anders. Er hatte noch 3 Schwestern, also die leiblichen Kinder von diesen 2, von diesem Ehepaar. Und er war mit dabei. Ohne, dass er sich wirklich willkommen gefühlt hat. Obwohl er herzlich willkommen war, das hat man gespürt. Die waren so liebevoll und nett, dieses Ehepaar. Ausgeschlossen sein ist doch eine Riesenangst von uns, oder? Zum Beispiel, mir ging es so als Teenie in der Schule, ausgeschlossen sein. Als ich zum Glauben kam an Jesus, da war ich ausgeschlossen, weil ich nicht alles mitgemacht habe. Ich wollte nicht alles oder ich konnte nicht alles mitmachen, was so lief. Und ich war automatisch von bestimmten Dingen ausgeschlossen. Ausgeschlossen sein ist etwas Schreckliches. Wir versuchen immer dazu zu gehören, versuchen immer akzeptiert zu sein, dass die Menschen uns mögen, sicher auch hier in der Gemeinde, dass wir akzeptiert sind, dass wir ganz normal herzlich willkommen und aufgenommen sind. In den menschlichen Beziehungen ist es uns total wichtig. Wie viel mehr ist es wichtig, angenommen zu sein, wenn es um göttliche Dinge geht, wenn es darum geht, ob ich bei Gott angenommen bin oder nicht. Wir haben, als wir diesen ersten Teil von Kapitel 2 besprochen haben, haben wir von hier vorne sehr eindrücklich die Gnade Gottes vor Augen gestellt bekommen, dass Gott uns so überschüttet hat mit allem, mit aller Gnade, die wir brauchen für unser Leben, aller Gnade, die wir brauchen für die Ewigkeit. Und Paulus hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben, in 10 Versen das auf den Punkt zu bringen. Und wenn wir heute jetzt weiterschauen, dann müsst ihr euch das folgendermaßen vorstellen. Er schreitet jetzt wie so auf einen Hügel, auf einen Berg. Vielleicht habt ihr schon mal eine Wanderung gemacht. Und wenn ihr oben seid, zum einen ist man erschöpft, das war anstrengend, aber zum anderen schaut man mal rum, ne, was alles so gibt. Man schaut vielleicht zurück, den Weg, den man hinter sich gelegt hat. Mir geht es so zumindest. Wenn ich in den seltenen Momenten, wo ich so eine Wanderung gemacht habe, oben angekommen bin, und nach unten schaue, was ich alles schon gelaufen bin, was ich alles durchwandert habe, ist es nochmal total eine coole Erinnerung, zu wissen, das alles liegt schon hinter mir. Wow, und jetzt bin ich hier. Und das macht der Paulus bei unserem Text heute. Er steht oben auf dem Berg und schaut nochmal zurück, nachdem er jetzt gerade schon riesig die Gnade besprochen hat und voll sich auf theologischen Höhenflügen bewegt, schaut er jetzt nochmal zurück und sagt, schaut mal, wie es früher eigentlich war und wie es heute jetzt ist. Er möchte uns daran erinnern, was, woher wir kommen, damit wir umso mehr dankbar werden und uns freuen an dem, was wir jetzt haben. Wir haben nämlich nicht von Anfang an dazugehört zu Gottes Volk. Und damit meine ich jetzt nicht dich als Einzelnen, sondern ich meine uns alle als Deutsche. Wir haben als Deutsche nicht zum Volk Gottes gehört. Denn der Plan von Anfang an war ein Volk, ein Gott. Und das umfasste nur das Volk Israel. Nur die Juden waren in Gottes Plan eingeschlossen. Sicher, auch deswegen werden sie so oft diskriminiert und abgelehnt, in vielen Epochen verfolgt, blutig verfolgt und versucht ausgelöscht zu werden. Eigentlich waren die Juden das auserwählte Volk Gottes und wir sind sowas wie eine Nachgeburt, sage ich mal. Wir sind erst nachträglich dazugekommen. Und es ist gut, sich das nochmal vor Augen zu führen, dass wir sagen, krass, was Gott da gemacht hat, dass wir jetzt auch zu ihm kommen können. Es ist für uns so selbstverständlich, dass wir singen das hier, wir können zu dir kommen, wie wir sind und so weiter. Und das ist gar nicht selbstverständlich, dass Gott seinen Plan so gemacht hat. Er hätte es nicht müssen. Er hätte uns einfach außen vor lassen können. Er hätte für alle Zeiten sagen können, wer mich kennenlernen will, soll nach Israel gehen. Zum Tempel, da bin ich. Sucht mich, wenn ihr wollt. Das wäre auch gerecht gewesen. In 3 Schritten möchte ich mit euch durch diesen Bibeltext gehen. Es ergibt sich natürlich aus der Gliederung, die Paulus hier macht. Wir schauen 2 Schritte lang zurück und dann im 3. Schritt schauen wir, was ist jetzt. Schau doch zurück, so habe ich es jetzt mal überschrieben. Du warst hoffnungslos verloren ohne Gott. Hoffnungslos verloren ohne Gott. Epheser Kapitel 2, Abvers 11. Darum denkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden wart, Heiden sind einfach alle Nichtjuden, am Fleisch, die Unbeschnittene genannt wurden von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand vollzogen wird, dass ihr zu jenem Zeitpunkt ohne Christus wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremde gegenüber den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Herrlich, Paulus ist super kompliziert, das liebe ich. Man kann mal richtig hingucken und sagen, was meint er denn eigentlich jetzt hier? Ne? Das war schon ein kleiner Deutschexkurs. Also er beginnt damit zurückzuschauen. Er sagt, deswegen, darum, schauen wir mal zurück, jetzt gucken wir mal. Darum, warum? Wegen der ganzen Gnade, die Gott uns gegeben hat, die wir in den ersten 10 Versen betrachtet haben im letzten Gottesdienst hier. Wegen dieser ganzen Gnade, lasst uns doch nochmal als Kontrast zurückschauen und uns an die Vergangenheit erinnern, wo ihr eben nicht zu Gottes Volk gehört habt. Erinnern wir uns mal, ihr wart eigentlich Heiden. Heiden heißt eben alle, die nicht zum Volk Gottes, die nicht zum jüdischen Volk damals gehört haben. Und Heiden oder Nationen könnte man auch übersetzen, ist jetzt hier nicht nur ein ethnischer Begriff, sondern ist eigentlich ein heilsgeschichtlicher Begriff. Die Bibel hat drei große sogenannte Heilskörperschaften. Also 3 große Gruppen von Menschen, die, sage ich mal, in Gottes Plan vorkommen. Das ist Israel als Volk Gottes erster Wahl. Das ist die Gemeinde als Volk Gottes allererster Wahl. Und das sind die Nationen, alle, die nicht dazugehören. Und in diesem Sinn verwendet Paulus diesen Begriff. Er sagt hier, ihr habt eigentlich zu den Nationen gehört. Ihr habt in eine ganz andere Kategorie gehört, in eine ganz andere Schublade. In eine Schublade, wo draufsteht, verloren, du gehörst nicht dazu. Outsider, nichts mit herzlich willkommen in der Familie Gottes. Du bist raus. Und das Kennzeichen dafür war die Beschneidung. Deswegen nennt er das hier überhaupt. Ansonsten denkt man, was macht er hier für eine medizinische Diskussion? Ihr habt das ja vielleicht mitgekriegt, kurz vor dem Sommer, Thema Beschneidungsverbot in Deutschland, ein Gericht entscheidet, dass es Körperverletzung ist, wenn man kleine Jungs die Vorhaut am Glied entfernt. Das ist ein nicht zutreffender, also Clemens müsste das richtig formulieren, ich habe keine Ahnung. Also dass es einfach nicht rechtens ist, da ein Eingriff in die Privatsphäre oder in den Körper des Kindes vorzunehmen, ohne Einwilligung. Körperverletzung. Riesendiskussion den ganzen Sommer durch, so habe ich es zumindest verfolgt. Jüdische Verbände, muslimische Verbände äußern sich, dass es doch nicht geht. Wie kann man sowas unter Strafe stellen? Wo das doch, und so haben der Zentralrat der Juden auch argumentiert, wo es doch zum Zentrum des jüdischen Glaubens gehört, dass Jungs beschnitten werden am achten Tag. Warum? Warum ist es im jüdischen Volk so wichtig? Hat mir jemand eine Antwort darauf? Ihr dürft ruhig was sagen. Warum? Bitte? Genau, das ist der Grund. Weil es ein Zeichen für den Bund Gottes ist mit dem Volk Israel. Wie viele ausdrückliche Bünde Gottes mit Menschen gibt es in der Bibel? David, danke. Der Jubik bringt was. Fünf Bünde Gottes in der Bibel mit den Menschen gibt es. Ich habe es euch mal aufgezeichnet, nur damit ihr mal ein bisschen, da reinkommt in die Thematik. Wir haben ganz oben eine Zeitleiste, Schöpfung, Flut, Abraham, 10 Gebote, David, Jesus, Millennium, also tausendjähriges Reich und alles neu, also neue Himmel, neue Erde. Und in diesem Zeitraum schließt Gott fünf Bünde hintereinander mit den Menschen. Zum einen, ihr könnt das hier, funktioniert das? Na egal. Bitte? Echt? Naja, funktioniert auch nicht. Danke, Harry, gute Idee, aber. Also, der erste Bund ist der Bund mit Noah, den Gott schließt. Den kennt ihr ja. Es soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Sommer und Hitze, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Zeichen des Bundes war der Regenbogen. Jeder Bund hat sein eigenes Zeichen, das Gott gibt extra. Und so weiter. Der Abraham-Bund, das ist der entscheidende Bund für Israel. Hier kommt der Urvater des Volkes Israel. Gott schließt mit ihm einen Bund, 1. Mose Kapitel 12, und sagt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Du sollst ein Segen für alle Menschen sein. Und deine Nachkommen erwähle ich. Und das Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung. Das ist sozusagen, das ist das Pfand, das ist die Versicherung des Volkes Israel, dass sie in diesem Bund mit Gott verhaftet sind, dass sie zu diesem Bundespartner Gott gehören. Deswegen kann niemals ein Jude sagen, oh, Beschneidung machen wir doch nicht. Ja, nicht schlimm, armes Bubele. Ja, der schreit zwei Tage. Das geht nicht. Deswegen verstehe ich absolut, dass die jüdischen Verbände hier protestieren, wenn in Deutschland es verboten wird, dass Beschneidung ausgeführt wird. Denn es ist ihr zentraler Gedanke, in diesen Bund mit Abraham eingepflanzt zu sein. Ansonsten haben sie ihren Bundes oder ihre Bestätigung, dass sie zu diesem Bund gehören, nicht. Alle fünf Bünde, ist interessant, alle fünf Bünde, die Gott hier schließt mit den Menschen, sind wir erstmal außen vor, gehen uns erstmal nichts an. Vielleicht mit Ausnahme vom Noah-Bund, wo er mit allen Menschen einigermaßen einen Bund schließt. Aber die geistlichen Bünde sind wir außen vor. Wir haben da nichts drin zu suchen. Mit Abraham schließt er einen Bund, mit dem Volk Israel im Sinai, mit David und seinen Nachkommen und er verspricht dem Volk Israel auch noch einen neuen Bund. Und wir, wo sind wir? Nichts. Wir sind einfach nur Outsider. Wir gehören nicht zum Volk Gottes. Und das ist der Rückblick, den Paulus hier macht. Er sagt, erinnert euch doch mal dran. Nicht immer nur auf der persönlichen Ebene, sondern im großen, ganzen, heilsgeschichtlichen. Erinnert euch mal dran, wo ihr herkommt eigentlich, damit ihr wisst, wo ihr jetzt seid. Ihr habt nicht dazugehört. Fünf Kennzeichen, Merkmale bringt er hier von Vers 12, was uns gekennzeichnet hat als unbeschnitten Heiden. Wir waren ohne Christus, sagt er hier, ohne Christus. Natürlich, die Epheser, an die er es geschrieben hat, die haben Jesus nicht gekannt, Jesus Christus. Sie waren ja in Ephesus irgendwo da in Kleinasien, die haben natürlich nicht in Jerusalem Jesus gekannt. Aber er meint noch mehr, als dass sie ihn nicht gesehen haben, sondern er sagt, ihr alle, die ihr nicht Juden wart, ihr habt den Christus nicht gekannt, ihr kennt nicht das Alte Testament, ihr habt nicht gewusst, dass Gott einen Retter verheißt, ihr habt nicht die Verheißungen erspürt, ihr habt nicht sehnsüchtig gewartet darauf, dass jemand kommt, der endlich Erlösung bringt. Ihr wart ohne Hoffnung, ohne Christus, ohne Verheißung. Ihr wart ja völlig ausgeschlossen. Und ihr wart zweitens, sagt er hier, entfremdet dem Bürgerrecht Israel. Ihr wart keine Israeliten, ganz einfach. Ihr habt nicht dazugehört. Wenn ich hier in Durlach wohne, dann bin ich ein Bürger Durlachs. Dann gehöre ich zu dieser Stadt. Alle Nichtjuden haben kein Recht gehabt, in Israel als Bürger Israels geführt zu werden. Und wenn sie das nicht waren, hatten sie auch keinen Anteil am Heil. Denn nur, so hat es Gott im Alten Testament in diesem Sinai-Bund festgelegt und im Abraham-Bund, nur wer zu dir gehört, der wird gerettet werden. Deswegen haben wir das immer wieder im Alten Testament, dass Menschen sich dem Volk Gottes anschließen. Ne? Aus Ägypten ziehen sehr viele mit dem Volk Gottes. Oder die Hure Rahab bei Jericho, die sich anschließt dem Volk Gottes. Immer wieder. Oder die Ruth, die sich anschließt dem Volk Gottes. Denn nur da gab es Heil. Alle anderen waren ausgeschlossen. Waren keine Bürger Israels und deswegen nicht gerettet. Schrecklich, total rassistisch eigentlich, wenn wir es aus unserer heutigen Warte betrachten, was Gott da macht. Ihr wart Fremde gegenüber den Bündnissen der Verheißung, sagt er hier als dritten Punkt. Gott hat Israel so viele Verheißungen gegeben, Bücher um Bücher, prophetische Bücher, die Tora, so viele Verheißungen, wo er ihnen alles Mögliche verspricht. Uns nicht. Wir haben nichts zu suchen in diesen Verheißungen. Wir kommen nicht darin vor. Wir sind ausgeschlossen davon. Wir waren deswegen, sagt er als Viertes, ohne Hoffnung. Wir hatten keine Hoffnung, dass uns irgendjemand retten könnte. Natürlich haben alle Menschen zu aller Zeiten irgendwie irgendeine Religion angehängt, haben versucht, sich irgendeinen Gott, den sie von irgendwoher kannten, gnädig zu stimmen. Aber echte Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod, auf gerettet sein in Ewigkeit, gibt es nur bei Jesus, sonst nirgends. Wir waren ohne Hoffnung und wir wären heute noch ohne Hoffnung hier in Deutschland, wenn Gott nicht seinen Plan weitergemacht hätte. Und fünftens sagt er hier, wir waren ohne Gott in der Welt. Natürlich haben die Epheser vorher auch an die Götzen geglaubt, an irgendwelche Götter. Und auch bei uns, ihr seht es ja, mit Menschen, ich hoffe, ihr habt genug Kontakt mit Menschen, die nicht an Gott glauben. Und da seht ihr, die glauben an alles Mögliche. Jeder glaubt an irgendwas. Aber eben ohne diesen einen Gott. Die Bibel ist hier radikal. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nur einen Gott. Und jeder, der außerhalb von diesem Gott steht, der ist ohne Gott. Auch wenn er irgendwas seinen Gott nennt. Er ist letztlich ohne Gott. Deswegen benutzt die Bibel auch dieses schöne Wort, Luther hat es übersetzt mit Götzen. Ne? Eigentlich steht dort im Grundtext Nichtse. Das steht da eigentlich. Sie glauben an die Nichtse. Weil es ist nichts. Wo Gott nicht ist, ist nichts. Wir waren ohne Gott. Ohne Gott in der Welt. Ihr kennt das vielleicht in der Diskussion, ich weiß nicht, ob es euch schon so ging, mir ging es im Winterspielplatz hier schon so, oder auch, wenn ich mit Lehrern an der Schule diskutiere. Wir glauben doch alle an den gleichen Gott. Jeder kann einfach das glauben. Hauptsache, wir glauben irgendwie. Ist ja gut, dass wir noch christliche Werte aufrechterhalten. Und Hauptsache, jeder glaubt irgendwas. Schöner Gedanke, kommt aber ganz sicher nicht aus der Bibel und wird auch nicht unterstützt vom Wort Gottes. Es gibt nur diesen einen Gott. Und wir sind ohne Gott und ausgeschlossen von all dem, was die Bibel uns eigentlich an Gutem geben will, wenn wir unseren Weg ohne Gott machen möchten. Das ist der erste Blick nach hinten. Leute, habt ihr schon mal gedankt dafür, dass Gott seinen Plan geändert hat, sozusagen aus menschlicher Sicht, und sich nicht nur auf Israel fokussiert hat, sondern auf einmal uns in den Blick nimmt? Wir sind manchmal so beschäftigt mit unserem kleinen Leben und unserem persönlichen Erleben, dass wir die großen heilsgeschichtlichen Zusammenhänge Gottes gar nicht erfassen und ihm schon vor allem nicht dafür danken. So herrlich, dass wir jetzt dazugehören zum Plan Gottes, dass wir mit aufgenommen sind in die Familie Gottes. Den zweiten Blick, den er zurückrichtet, jetzt wird es aber hier radikal. Schau doch zurück, sagt er. Du warst hoffnungslos verloren ohne Gott. Ach, das war das noch? Sorry. Genau, der zweite Punkt. Du wurdest gerettet durch Jesus. Du wurdest gerettet durch Jesus. Oder man könnte auch sagen, du bekamst Frieden durch Jesus. Dieses Thema bringt er im zweiten, im mittleren Teil. Es hat sich so viel verändert in der Vergangenheit. Ab Vers 13, nun aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden, Kraft des Blutes Christi. Er selbst nämlich ist unser Friede. Er hat es beidem eins gemacht. Er hat die trennende Mauer abgebrochen, die Feindschaft, indem er in seinem Fleisch das in Satzungen bestehende Gesetz wegtat, damit er die zwei in ihm zu einem einzigen neuen Menschen schaffe, indem er Frieden machte und die beiden versöhnte in einem Leib mit Gott durch das Kreuz, indem er an ihm die Feindschaft tötete. Herrlich kompliziert. Und er hat, indem er kam, Frieden verkündet euch, den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den gleichen Zugang in einem Geist zu dem Vater. Was meint er eigentlich damit, was er hier erzählt? 1989 war ein wichtiges Datum in Deutschland, oder? Was ist da passiert? Fall der Mauer. Da ist eine Mauer gefallen. Der Harry verzieht das Gesicht, dem war es wahrscheinlich nicht so gefallen. Aber ich hätte meine Frau nicht kennengelernt ohne das. Und es gibt noch mehr unter uns, die einen Partner aus dem Osten haben oder eine Partnerin. Wir haben 6 wunderbare Kinder, die nur entstehen konnten, weil eine Mauer gefallen ist. Und weil durch die Verbindung von 2 getrennten Ländern oder Körperschaften wieder eins wurde. Ein herrliches Beispiel für das, was hier passiert. So eine Mauer gab es nämlich auch im Inneren des Tempels in Jerusalem. Stellen wir uns vor, in der ganzen Welt gibt es nur ein Zentrum, wo Menschen hinkommen können, um Gott kennenzulernen. Und das ist der Tempel in Jerusalem. Und da kommst du als Deutscher, machst eine Riesenreise nach Israel damals, monatelang unterwegs, und dann kommst du in Jerusalem an und du willst endlich diesen Gott kennenlernen, der die ganze Welt gemacht hat, weil du weißt und du erahnst, dass es nur diese eine Chance zur Rettung gibt. Und dann kommt der große Gottesdienst und du hoffst endlich diesen Gott kennenzulernen. Du kommst in diesen Vorhof, in diesen Vorplatz des Tempels hinein und alle warten gespannt auf den Augenblick, wenn der Gottesdienst losgeht. Und dann strömen sie in den inneren Hof hinein, du mit der Masse mit, und auf einmal stehst du vor einer Mauer und da stehen lauter Tafeln dran. Für Nichtjuden unter Todesstrafe kein Zutritt. Schön 1,50 hoch, damit du auch drüber gucken kannst, damit du auch siehst, wozu du nicht gehörst. So war das. Ausgeschlossen vom eigentlichen Heil. Du durftest kommen, jeder durfte kommen nach Jerusalem, konnte Gott von außen betrachten, aber er hat nicht dazugehört. Unter Todesstrafe war es verboten, diese Mauer zu überwinden, die den äußeren Vorhof, deswegen hat er auch Vorhof der Heiden geheißen, und den inneren Teil des Tempels getrennt haben. Und gigantisch, dass er sagt, wir sind nun durch die Kraft des Blutes Christi nah geworden. Vorher waren wir fern. Wir hatten keine Chance, zu Gott zu kommen. Jetzt können wir zu ihm kommen. Durch die Wiedergeburt, durch das neue Leben, das Gott uns schenkt, überwindet er diese Mauer. Wir gehören nun ganz nah zu ihm, nicht nur in den inneren Hof, sondern noch viel mehr, direkt ins Heiligtum, in das Herz Gottes. Dazu gehören wir. Er selber nämlich ist unser Friede, sagt er es in Vers 14. Jesus hat diesen Frieden gebracht, wo vorher Trennung war, so wie in Deutschland Trennung war. Und wir Gott danken können, dass Frieden in Deutschland ist zwischen den 2 Teilen. So hat Gott Frieden geschaffen zwischen Juden und Nichtjuden. Wir können endlich zu Gott kommen. Friede, das war der Grundgedanke der Mission Jesu. Der Shalom Gottes sollte auf der Erde verkündet werden. Der Prophet Micha sagt schon, dass Christus, dass der kommen soll, der Messias, dass er unser Friede ist. Und auch Jesaja sagt es, dass er sagt, er wird genannt Friedens, wie heißt der Ausdruck genau? Fürst des Friedens, Friedefürst, genau. Und als Jesus in Lukas 2 dann die Geburt beschrieben wird, was singen die Engel? Friede auf Erden. Das war der Inhalt der Mission Jesu, einer der Inhalte der Mission Jesu, Friede zu schaffen hier auf der Erde. Und jetzt ganz persönlich für dich. Wenn du Frieden suchst für dein Herz, Frieden suchst für deine Beziehungen, wo gibt es diesen Frieden? Allein nur beim Friedensfürst, nur bei Jesus kannst du Frieden finden für die gestörten Beziehungen, für die gestörten Gedanken in dir, für das gestörte Verhältnis, das du mit anderen Menschen hast oder mit Gott hast. Gott schafft Friede. Und da ist das Kreuz ein total gutes Beispiel. Denn Gott schafft zunächst mal Frieden mit ihm. Von oben nach unten, Gott mit uns Menschen, schafft er Frieden durch Jesus, dass wir Zugang zu ihm haben. Und dann schafft er auch auf dieser Ebene, auf der horizontalen Ebene, Friede zwischen den Menschen. Das Kreuz kann uns eigentlich immer daran erinnern, dass Gott durch das Blut Jesu, durch den Tod am Kreuz, Frieden schafft mit ihm und mit anderen. Eigentlich was Schönes, wenn wir das Kreuz so betrachten. Und ich habe mich gefragt, wenn das der Grundgedanke der Mission Jesu ist, Friede zu schaffen, und wenn er hier, Paulus, das so wichtig ist, dass er das hier immer erwähnt in diesem Kapitel 2, dann frage ich mich, ist das in unserer Gemeinde? Ist es in eurem Hauskreis, im Teenie-Kreis, im Jugendkreis, wo ihr seid, ist dieser Friede zu spüren? Merkt man, dass der Friede Christi bei euch wohnt, dass ihr Friedensstifter seid? Er erklärt jetzt kurz diesen Frieden genauer. Er sagt in Vers 14, zweiter Teil, er hat aus beidem eins gemacht durch sein Blut. Beide meint er natürlich diese zwei Heilskörperschaften. Zum einen die Juden und die Heiden, die Nichtjuden. Er hat aus beidem eins gemacht, zusammengebracht durch sein Blut, Frieden gemacht. Er hat, das Zweite, er hat die trennende Mauer abgebrochen, heißt es hier. Damit ist diese Mauer im Tempel gemeint. 1871 und nochmal kurz vor dem Zweiten Weltkrieg haben sie Ausgrabungen gemacht auf dem Tempelberg und haben da tatsächlich solche Tafeln ausgebuddelt, auf denen Folgendes stand: dass kein Fremder eintrete innerhalb der Schranke und Einfriedung des Heiligtums. Wer ergriffen wird, ist für den Tod, der darauf folgen wird, selbst verantwortlich. Kein Fremder dürfte da eintreten. Und als Paulus das geschrieben hat im Epheserbrief in den 40er Jahren, meiner Vermutung nach, da ist es noch gestanden. Da konnte jeder rüberreisen und schauen, ich kann nicht zu Gott kommen, ich kann nicht ins Innere gehen, ich bin da ausgeschlossen. Und Paulus sagt es, obwohl das noch stand, die Mauer, sagt er schon in geistlicher Sicht, sie ist abgebrochen. Ne? Geistlich ist sie schon weg, auch wenn die immer noch steht und die Leute dort immer noch nicht kapieren, dass Gott jetzt den Zugang geschaffen hat, ist sie eigentlich schon weg. 70 nach Christus wurde sie dann tatsächlich auch, physisch eingerissen durch die Eroberung seitens der Römer. Wie hat Gott es gemacht? Indem er in seinem Fleisch, heißt es hier, das in Satzungen bestehende Gesetz wegtat. Jesus hat das Gesetz weggetan, sagt Paulus hier. Eigentlich benutzt Jesus selber immer ein bisschen einen anderen Ausdruck. Er sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzuheben, sondern es zu erfüllen. Oder man könnte sagen, auffüllen. Jesus hat das Gesetz sozusagen dahin gebracht, wo es eigentlich hingehört. Er sagt, das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, er verschärft es noch, ich aber sage, wer eine Frau anzieht, der hat schon die Ehe gebrochen. Jesus erfüllt das Gesetz, erfüllt es auf, er bringt es auf seinen Höhepunkt und in seinem Leben erfüllt er es auch in jeder Einzelheit. Er bricht das Gesetz nicht. Und deswegen ist er sozusagen der Meister über das Gesetz. Er kann uns nun von diesem Druck befreien, dass wir Gesetz tun müssen. Niemals müssen wir als Christen irgendein Gesetz erfüllen. Aber immer werden Christen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, das tun wollen, was Gott will. Wir müssen nicht jede einzelne Vorschrift, 612 Vorschriften zählt das Judentum aus der Tora. Wir müssen nicht uns 612 Vorschriften an die Wand zu Hause kleben und jeden Tag überprüfen, ob wir auch alles machen, was da steht. Da müsstet ihr euren Geschirrschrank nämlich ganz schön umräumen. Ne? Sondern wir dürfen den Geist des Gesetzes atmen. Er hat es selber in unser Herz hineingepflanzt, eingeschrieben. Das ist nämlich der Inhalt des neuen Bundes, des fünften Bundes. Ich selber werde mein Gesetz in ihr Herz schreiben. Und so hat's, in diesen Bund sind wir eingetreten als Gemeinde, als Gläubige. Und so schreibt Gott jeden Moment neu das Gesetz der Liebe, sein Gesetz in das Herz von Menschen ein, die eine Wiedergeburt erleben, die zu Jesus kommen. Das Gesetz Gottes ist in uns. Natürlich, auch wenn wir nicht jedes Einzelgesetz des Alten Testaments erfüllen müssen, bleibt es immer für uns noch wertvoll. Paulus sagt es im 2. Timotheusbrief, sagt er, alles, was die Bibel beinhaltet. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung und so weiter. Es bringt uns alles was. Aber es ist für uns kein buchstäbliches Du musst. Das ist für uns nicht mehr. In Jesus ist erfüllt. Und wir können aus dem Leben mit Jesus rausleben und er hilft uns jeden Tag neu, ja, seine Kraft, seine Liebe durch uns leben zu lassen. Paulus betrachtet das Gesetz hier auch nochmal heilsgeschichtlich. Er sagt, eigentlich ist das Gesetz von Mose gegeben worden, das war der Sinai-Bund. Vielleicht nehme ich das nochmal zurück, damit man das ist irgendwie... So, eigentlich war das Gesetz im Sinai-Bund gegeben, im dritten Bund. Da gibt Gott dem Israel wieder den Bund an, Bundeszeichen der Sabbat, 10 Gebote. Und er sagt, eigentlich gilt dieses Gesetz, dieser Bund nur bis Jesus. Deswegen ist er hier auch so gepunktet weitergeführt. Denn Jesus erfüllt diesen Bund mit dem Volk Israel und bringt ihn auf eine ganz neue Ebene. Es ist für uns jetzt nicht mehr wichtig, buchstäblich das Gesetz zu erfüllen. Das ist wichtig zu sagen, denn manche Gemeinden lehren das, dass wir noch alle Gesetze des Alten Testamentes kennen, vielleicht Leute, die besonderen Wert auf den Sabbat legen und auf Speisegebote und all so Zeug. Es ist nicht mehr notwendig für uns. Wir sind jetzt in diesen Bund, in diesen neuen Bund eingestiegen und Christus hat das Gesetz erfüllt. Jesus schafft also einen neuen Menschen durch diese zwei Heilskörperschaften. Die Juden und die Nichtjuden, also die Heiden, werden zusammengefügt zum Leib Christi. Wir gehören alle zusammen jetzt zu Jesus. Und deswegen auch das Thema, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Ich finde es so super, dass Gott uns im Großen vormacht, dass der Paulus sich auch überhaupt die Mühe macht hier, so gar nicht nur so praktisch erbaulich jetzt mal schön sage, Leute, seid mal nett zueinander oder so, seid freundlich, nehmt jeden auf, sondern er kommt immer vom großen Ganzen, er will, dass wir das Ganze verstehen, was Gott in der großen Weltzeit veranstaltet und geplant hat, damit wir aus dem ableiten, wie wir im Kleinen miteinander umgehen. Wenn Gott schon Friede macht zwischen Juden und Nichtjuden, wenn er alle zusammenfügt und auf einmal jeder, egal wo er hingehört, egal welcher Rasse er angehört, welchem Geschlecht er angehört, welche Hautfarbe er hat, egal was, wenn Gott die alle in die Familie Gottes einfügt und jedem eine Chance gibt, wie könnten wir irgendjemand ausschließen, weil er anders ist bei uns? Wie könnten wir irgendjemand benachteiligen oder schräg angucken, weil er eine andere Hautfarbe hat, wenn er hier reinkommt, weil er anders spricht, vielleicht anders riecht, andere Sachen isst, eine andere Kultur hat, Gott vielleicht anders anbetet? Das, was Gott im Großen macht, ist ein Beispiel für uns im Kleinen, dass wir genauso auch sagen, herzlich willkommen in der Familie Gottes, egal wer du bist und egal woher du kommst, du gehörst dazu. Er hat die beiden versöhnt in einem Leib mit Gott, Vers 16, durch das Kreuz, indem er an ihm die Feindschaft tötet. Durch den Tod hat er die Feindschaft getötet. Christus ist gestorben, damit es keine Feindschaft mehr gibt zwischen Rassen, sondern dass es Friede ist. So wie wir in Deutschland versöhnt wurden 1989 zwischen Ost und West und gut, bis heute noch daran gearbeitet wird, dass es auch in den Köpfen und Herzen landet. So hat Gott es im Großen gemacht. Und wie da in Deutschland neues Leben entstand dadurch, bei uns in der Familie zum Beispiel, neues Leben entstand durch diesen Frieden zwischen Ost und West, so auch im Großen Ganzen entstand neues Leben durch den Frieden, den Gott gebracht hat. Er hat, indem er kam, Vers 17, Frieden verkündet euch den Fernen und Frieden den Nahen. Gott hat den Frieden gebracht. Und jetzt das Ergebnis: und nun haben wir beide den gleichen Zugang zu einem Geist, in einem Geist zu dem Vater. Das ist total cool. Wir merken das oft gar nicht mehr, dass es eigentlich gar nicht selbstverständlich ist, dass wir alle, egal wer, zu Gott kommen können. Wir singen, das ist für uns so selbstverständlich geworden. Und deswegen führt der Paulus uns wieder auf den Gipfel und sagt, schau doch mal zurück. Vergiss es nicht einfach, wo du herkommst. Dreh dich nicht immer nur um dich selber, sondern schau mal, wie genial das ist, dass du dazugehören darfst, dass du den gleichen Zugang hast. Es ist nicht mehr diese Mauer, wo ein Tor ist, wo drin steht, hier dürfen Juden durch und alle sind ausgeschlossen. Und du kannst über die 1,50-Mauer drüber gucken und sehen, was du erleben könntest, wenn du Jude wärst. Nein. Alle haben den gleichen Zugang. Wir gehen alle hindurch und gehören alle zu Gott. Die Trennmauer ist weg. Wir haben Zugang zum Inneren. Ja, wir haben Zugang zum Allerheiligsten. Deswegen hat Gott, auch als Jesus gestorben ist auf Golgatha, hat er diesen großen Vorhang, den mehrlagigen Vorhang, den niemand zerreißen konnte von Hand, den hat Gott selber durchgerissen, von oben nach unten. Und der Blick ins Allerheiligste war auf einmal offen. Etwas, was eigentlich nicht erlaubt war. Hier durfte eigentlich nur einmal im Jahr der Priester rein, weil es der Ort der Gegenwart Gottes war. Gott ist bei Salomo in diesen Tempel in einem großen Akt eingezogen mit seiner Herrlichkeit. Und er wohnt dort verborgen hinter diesem Vorhang, wo man nur einmal rein darf. Und jetzt alles offen. Jeder kann rein. Du kannst direkt ins Vaterherz Gottes einziehen. Danke, Herr, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen, kann man da nur sagen. In einem dritten Blick sagt er, wenn du jetzt nun zurückgeschaut hast und du vielleicht denkst, wow, das alles liegt hinter mir, dann schau mal her, was hat sich jetzt verändert? Du gehörst nun ganz zu Gott. So schön, ist ihm so wichtig, das zu betonen. Du gehörst nun ganz zu Gott. Folglich seid ihr nun, ab Vers 19, nicht mehr Fremde und Randbewohner, sondern seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. In ihm wächst das ganze Gebäude zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit auferbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Könnt fast meinen, er war Architekt, wo er das geschrieben hat. Ein Haufen bauliche Gedanken. Wenn ich donnerstags an der Schule Fußball spiele mit den Jungs und auch manchmal kommen ein paar Mädels dazu, dann fällt mir immer wieder auf, wie manche alles, aber auch alles in Kauf nehmen, um dazu zu gehören. Da gibt es zum Beispiel einen Junge, der ist 12, der ist auf dem Gymnasium. Und der hat es nicht leicht. Denn alle anderen, die da sind, sind auf der Werkrealschule. Ja? Die haben einen gewissen Slang, einen gewissen Style. Und er versucht, sich dem anzupassen. Er sieht aus wie die. Ich habe lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass er auf dem Gymnasium ist. Er sieht genau gleich aus wie die und spricht auch genau gleich. Aber er ist auf dem Markgrafen-Gymnasium. Und ich habe mich immer gewundert, warum dissen die denn so? Warum ärgern die denn so? Warum schließen die denn immer aus? Warum beleidigen die denn immer? Er ist doch genau wie sie auch. Aber die wussten ganz genau, er ist nicht wie sie. Er gehört nicht dazu. Und er tut alles, um dazu zu gehören. Alles. Und so schimpft er und flucht er genau wie die anderen, verhält sich genauso gemein wiederum gegen andere, die noch schwächer sind als er, um dazu zu gehören. Vielleicht geht es dir manchmal auch so, dass du unbedingt dazugehören willst. Gott sagt, du gehörst dazu. Du gehörst ganz zu seiner Familie. Du gehörst ganz in seine Gegenwart. Du bist nicht ausgeschlossen. Ich glaube, wenn wir das verstehen würden im Herzen, dass wir dazugehören zu dem, was überhaupt das Wichtigste ist im Leben, dazu zu gehören. Dass alle anderen Sachen vielleicht nicht mehr so wichtig wären für uns. Dass hier dazu zu gehören und da noch mitmachen und da nicht ausgeschlossen sein, dass das für uns nicht mehr so wichtig wäre, wenn wir wirklich begriffen hätten, zu was wir eigentlich gehören durch Jesus. Zum Schöpfer der Welt, der alles erfunden hat, was es an Freude, an Schönem auf dieser Erde gibt. Dazu gehören wir durch Jesus. Er sagt, ihr seid nicht mehr Fremde und Randbewohner. Er meint damit natürlich in der Stadt. Da gibt es Leute, die wohnen am Rand. Wenn ich hier durch Durlach laufe, wenn ich hier hinten rauslaufe Richtung Killisfeld, da gibt es Randbewohner. Ich bin mal ganz erschrocken, als ich da hinten rausgelaufen bin. Da gibt es halbverfallene Häuser mit Wellblechdächern. Zum Teil nicht, also sowieso nicht isoliert, auch nicht überall Fenster drin und dort wohnen Menschen. Bei uns in Durlach. Dort wohnen Menschen. In unverputzten und isolierten Wellblechhütten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wenn wir hier drin sind, natürlich nicht. Das sind Randbewohner. Da kommt auch fast keiner hin. Da ist nur das Lager vom Staatstheater. Da fahren nur die Laster dran vorbei, sonst ist da nichts. Absolute Rand. Wir waren solche Randbewohner in Bezug auf Gott. Wir haben nicht dazugehört. Elendig war unser Leben. Aber jetzt sind wir es eben nicht mehr. Wir sind keine Fremde mehr. Wir sind keine Ausländer mehr in Bezug auf Gott. Wie viele von den Ausländern hier an der Schule fühlen sich auch als Ausländer. Nämlich als Fremde. Wir gehören nicht dazu. Mir sagen manche von diesen türkischen Jugendlichen, wir gehören nicht dazu. Obwohl sie schon in der dritten Generation in Deutschland leben. Gehören sie nicht dazu. Gefühlt. Und wahrscheinlich auch in Wirklichkeit. Oder gehören sie für euch dazu? Paulus sagt, so wart ihr. Ihr gehörtet nicht dazu. Ihr hättet noch so oft probieren können, dabei zu sein, in der Nähe mitzumachen. Aber dazugehören tut er deswegen noch lang nicht. Wie dieser Gymnasiast, der sich kleidet, der so spricht, der genauso gemein ist wie die Jungs, der gehört nicht dazu. Du kannst alles imitieren, ohne dazu zu gehören. Auch in Bezug auf den Glauben. Du kannst hier in der Gemeinde sitzen, ihr könnt versuchen, die gleiche Sprache zu sprechen wie alle hier drin, die gleichen Gebete zu beten. Ihr könnt mitarbeiten wie die anderen. Und ihr gehört trotzdem nicht dazu, wenn euer Herz nicht bei Gott ist. Wenn ihr nicht im Heiligtum Gottes im Inneren angelangt seid. Wenn Christus nicht auch dein Friede geworden ist. Er sagt, ihr seid vielmehr jetzt Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das ist so genial, dieser Gedanke der Stadt. Auf einmal sind wir Bürger geworden, Bürger Durlachs. Wir gehören ganz dazu. Ich bin herzlich willkommen geheißen worden, als wir hier eingezogen sind in Durlach. Sogar als wir hier von der Zehnstraße ins Nonnenbühl gezogen sind, nur ein paar Straßen weiter, bin ich auf dem Amt sozusagen nochmal beglückwünscht worden als Bürger hier. Hab nochmal eine Umsonstfahrkarte gekriegt und nochmal so ein Einladungsgedöns für alles Mögliche, Kärtle hier, Kärtle da. Herzlich willkommen in Durlach. Danke, ich wohne seit 6 Jahren schon hier. Ne? Aber wenn es die Stadt doch schon macht, wie viel mehr wir? Wir sollten eigentlich immer eine Willkommensparty feiern, wenn jemand zu Gottes Haus hinzustößt, wenn jemand zum Glauben kommt an Jesus. Wir gehören ganz zu der Stadt Gottes. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Heiligen sind alle, die zu Gott gehören. Viel mehr noch. Wir sind Hausgenossen Gottes. Ihr habt auch ein paar Hausgenossen daheim, ja? Eure Geschwister, eure Eltern, eure Kinder, das sind eure Hausgenossen. Und so eng, wie ihr mit denen zusammenlebt, was manchmal recht beschwerlich ist, so eng hat uns Gott in sein Haus genommen. Er sagt nicht nur, komm mit in meine Stadt, du darfst da irgendwo wohnen, such dir Hütle, sondern er sagt, komm mit in mein Haus. Du wohnst bei mir. Komm, das ist mein Bett, darfst du neilig, ich such mir anders. Ja? Wir gehören ganz eng zu Gott. So versucht es Paulus hier zu beschreiben. Und jetzt wendet er das Bild noch, sagt nicht nur zu Gottes Haus, sondern wir sind vielmehr sogar das Haus Gottes. Wir sind, sagt er hier, auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Christus Jesus ist. In ihm wächst das ganze Gebäude zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn. Er sagt, wir sind eigentlich ein Teil des Hauses selber. Gott benutzt dich als einen lebendigen Stein. Du bist hier in der Gemeinde herzlich willkommen. Du gehörst. Wenn dein Herz bei Jesus ist, gehörst du zum Haus Gottes in Wirklichkeit. Wenn nicht, dann ist heute vielleicht eine Gelegenheit für dich, den Schritt zu vollziehen und zu sagen, ja, ich möchte von ganzem Herzen ganz zu Gottes Haus gehören. Ich möchte zugehören, nicht nur mitmachen, sondern dazugehören. Und dann herzlich willkommen in der Gemeinde Gottes. Und wenn du schon zu Jesus gehörst, dann nimm diesen Gedanken auf. Du bist so eng bei Gott, du bist ein Teil des Hauses selber, du bist so ein Stein in diesem Bau. Du trägst zwei, du wirst von zwei getragen. Wir sind ineinander gefügt, wir gehören zusammen, wir stützen uns gegenseitig, wir ermahnen uns gegenseitig, wir lieben uns gegenseitig. Wir sind aufeinander ausgerichtet. Nicht nur die von euch, die Frau und Kinder haben, Mann und Kinder oder Eltern, wie auch immer, die zu einer kleinen Familie gehören. Jeder gehört zur Familie Gottes. Und die Familie Gottes ist das Zentrale, ist der Mittelpunkt, der Angelpunkt, wo Gott uns eigentlich eingepflanzt hat. Wo er möchte, dass wir heilsgeschichtlich gesehen verortet sind. So schön, wenn wir auf dem Weg mit Jesus auch Geschichtsbewusstsein entwickeln und lernen, wo wir herkommen, wo wir jetzt sind und dankbar dafür zu werden, dass wir Jesus haben. Er hat uns aufgebaut, heißt es hier, auf einem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Eckstein Jesus ist. Christus ist. So cool, dieser Gedanke. Der spricht eigentlich hier das Wort Gottes an. Er sagt eigentlich, die Apostel und Propheten, die haben die Grundlage gelegt, auf die wir aufgebaut werden. Hier geht es um das Wort Gottes. Die haben Sachen gesagt, die aufgeschrieben wurden, oder die haben aufgeschrieben, was Jesus gesagt hat. Und wir haben es jetzt in schriftlicher Form als Bibel vorliegen. Das ist das Fundament. Jesus ist der Eckstein, das Wort Gottes und Jesus. Darauf bauen wir unser Haus, unser Lebenshaus, aber auch uns als Gemeinde. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen keine neuen Offenbarungen. Wir brauchen keine neuen Propheten, die uns sagen, wie wir unsere Gemeinde zu bauen haben. Alles ist auf diesem Fundament des Wortes Gottes, das durch die Apostel und Propheten geschrieben wurde, aufgebaut. So schön, was Paulus hier alles mit reinbaut. Und Jesus selber ist der Eckstein. Oder man könnte sagen auch Schlussstein. Beides kann dieses Wort bedeuten. Eckstein oder Grundstein und Schlussstein. Passt zu allem, was die Bibel aussagt. Jesus ist das A und das O. Der Anfang und das Ende. Er umfasst alles in diesem Haus. In ihm wachsen wir, sagt er hier am Schluss, in dem Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet. Durch Jesus werden wir wachsen. Als Gemeinde wachsen wir quantitativ. Es werden Menschen zum Glauben kommen, wenn wir bei Jesus bleiben. Wir wachsen qualitativ. Wir wachsen in mehr in Jesus hinein, lernen mehr von ihm, geben uns mehr hin an ihn, wollen immer mehr nur ihn kennenlernen und lieben lernen. Und ja, wir wachsen einfach im Leib Christi miteinander. Dass wir mehr und mehr die anderen auch lieben, die vielleicht anders sind als wir. Dass wir sie lieben, so wie sie sind, weil sie auch zu uns gehören. Und so werden wir, so schließt er hier, zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es wäre so schön, damit komme ich zum Schluss, wenn Gott, oder wenn wir dessen bewusst werden, dass Gott uns ein Zuhause bietet bei sich, ganz am Vaterherz Gottes, mitnimmt in seine Wohnung rein. Und dass wir Gott ein Zuhause bieten, wenn man so ausdrücken darf. Dass er bei uns mittendrin ist. Dass er hier herzlich willkommen ist. Dass er das Zentrum dieser Gemeinde ist. Damit der Geist Gottes in dieser Gemeinde so wirken kann, dass jeder, der diese Tür durchschreitet, nicht eine Tafel findet, wo steht, bitte werd so wie wir oder du kannst wieder gehen. Sondern wo drauf steht, herzlich willkommen in der Familie Gottes, egal wer du bist und egal wie du bist. Gott hätte es nicht tun müssen, diesen Gedanken, dieses, sag mal, dass er auch Nicht-Juden zulässt. Er hätte es nie tun müssen, keiner hätte ihm einen Vorwurf machen können, er ist und bleibt der Gerechte. Aber er hat es getan, aus reiner Gnade, aus reiner Liebe. Es ist gut, dass wir uns Zeit genommen haben, mal zurückzuschauen und ihm Danke zu sagen dafür, dass er uns in seine Bündnisse mit einbezogen hat und dass er ja, uns diese Gnade geschenkt hat, die wir eigentlich nicht verdient hatten. Amen.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-power.de.